Der Papst ist der Einzige, der in der Weltöffentlichkeit das Gewicht hat, das kirchliche Aussagen verdienen. Man muss ganz nüchtern feststellen, dass weltweit die Stimme des Papstes die ist, die überall auf der Welt verbreitet wird, wenn es um große Menschheitsfragen geht, um Flüchtlingsfragen geht, um Fragen der Bewahrung der Schöpfung, um soziale Gerechtigkeit geht.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Ein Papst für alle? Heinrich Bedford Strom zum ökumenischen Gespräch über das Papstamt. Ihr hört mit Herz und Haltung euren Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei uns gelandet seid. Spannende Neuigkeiten aus Rom. Ende Juni hat das Dikasterium für die Förderung der Einheit der Christen, also quasi das Ökumene-Ministerium der römisch-katholischen Kirche im Vatikan, ein neues Dokument vorgelegt. Das versteht sich als Impuls für das ökumenische Gespräch über das Papstamt. Was sind die neuen Perspektiven für eine Anerkennung der besonderen Bedeutung des Bischofs von Rom für die Weltchristenheit? Darüber haben wir mit Heinrich Bedford Strom gesprochen, dem Vorsitzenden des Weltkirchenrats. Und vielen von euch ist er mit Sicherheit auch noch bestens bekannt als ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das war Bedford Strom bis 2021. Er betont, dass das neue Papier bisher von den anderen Konfessionen sehr positiv aufgenommen worden ist. Die derzeitigen Gespräche über Synodalität in der katholischen Kirche seien ein Kairos für eine neue ökumenische Verständigung. Andererseits gäbe es aber auch noch eine Reihe von Hürden und noch zu klärenden Fragen. Stefan Ort von der Herder-Korrespondenz im Gespräch mit Heinrich Bedford Strom. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Bedford Strom, was ist denn aus Ihrer Sicht das Neue an diesem Dokument der Bischof von Rom?
Also zunächst mal ist es wirklich bemerkenswert, wie sehr dieses Dokument auf die ökumenischen Dialoge eingeht. Also wenn man das liest, dann merkt man, da haben Menschen wirklich über lange Zeit sehr intensiv die Reaktion auf Ut Unum Sint, auf das Gesprächsangebot sozusagen des Papstes studiert und auch sich eingefühlt in das Denken der jeweils anderen Konfession und jetzt ein Dokument produziert, bei dem man merkt, das ist jetzt nicht nur einfach der Versuch, andere Konfessionen zu integrieren, sondern es ist wirklich der Versuch, zuzuhören und wirklich auch ernst zu nehmen, was die Anfragen an das Papstamt von anderer Seite sind. Das ist also das eine, was bemerkenswert ist an diesem Dokument. Aber dann ist es natürlich auch inhaltlich spannend zu sehen, wo sind denn eigentlich jetzt noch die Punkte, die schwierig sind, die übers Papstamt die Kontroverse ausmachen. Und wo ist man weitergekommen? Wo kann man sich möglicherweise einigen? Wo ist es keine Hürde mehr? Und da gibt es dann unterschiedliche Punkte, die sind auch in der Aufnahme der ökumenischen Gespräche, wie ich finde, bemerkenswert.
Und was sind die vorwärtsweisenden Aspekte, wo Sie neue Verständigungsmöglichkeiten sehen?
Also zunächst mal ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das erste Vatikanische Konzil und das Unfehlbarkeitsdogma. Dass der Papst unfehlbar ist, dass eine menschliche Person sich anmaßt, sozusagen mit absoluter Verbindlichkeit zu sprechen, mit göttlicher Verbindlichkeit zu sprechen, ist natürlich für Protestanten völlig unvorstellbar. Und deswegen ist an der Stelle, wenn man die Lesart des ersten Vatikanischen Konzils in der damals üblichen Weise zugrunde legt, gibt es da keine Verständigungsmöglichkeit. Aber das Bemerkenswerte ist, dass dieses Dokument jetzt das erste Vatikanum in einen historischen Kontext stellt, also kontextualisiert. Wenn man jetzt auch als Protestant erstmal anerkennt, dass in der katholischen Tradition es einfach nicht geht, ein solches Dogma einfach für ungültig zu erklären, sondern dass eine Traditionsgeschichte ist, die sich weiterentwickelt, aber sozusagen aufeinander aufbaut. Dann wird man das wirklich hoch bewerten müssen, wie man da versucht, diese kontroverse Qualität des Unfehlbarkeitsdogmas zu entschärfen, indem man es in den historischen Kontext stellt, indem man sagt, worauf das reagiert hat, und damit ja gleichzeitig auch sagt, dass man das so wörtlich heute nicht einfach anwenden kann. Und insofern, man spürt den Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils, den Geist der Öffnung, der Modernität, man spürt diesen Geist auch bei der Interpretation des Ersten Vatikanischen Konzils beziehungsweise des Unfehlbarkeitsdogmas. Und deswegen ist das ein wichtiger Schritt, und man spürt sozusagen auch dieses Gesprächsangebot in dem Dokument, dass das Erste Vatikanische Konzil nicht in dieser Absolutheit verstanden werden kann im Hinblick auf das Unfehlbarkeitsdogma, wie es traditionell verstanden wird. Und damit eng verbunden ist eine zweite Frage, nämlich der Jurisdiktionsprimat. Also die Frage, wie geht man damit um, dass der Papst die höchste Rechtsgewalt hat in der römisch-katholischen Kirche? Auch das ist natürlich für andere Konfessionen so nicht einfach akzeptabel, insbesondere auch für den Protestantismus, bei dem ja die Freiheit eines Christenmenschen eine ganz zentrale Rolle spielt und man gemeinsam die Position finden muss und deswegen alles Recht sich verdankt, letztlich der Synodalität. Und bei diesem Jurisdiktionsprimat wird auch deutlich gesagt, dass man sich vorstellen könne, dass das Papstamt als Ehrenprimat gesehen werden kann, bei dem dann auch klar ist, dass natürlich der Papst keine Rechtsgewalt über andere Konfessionen hat. Deswegen ist es in dieser Hinsicht, was jetzt die Öffnung des Papstamtes für mehr als die römisch-katholische Konfession bedeutet, ist es sicher eine Brücke für andere Konfessionen zu sagen, also wir müssen keine Angst haben, dass wenn wir den Papst als Ehrenprimus anerkennen, dass wir dann gezwungen werden, irgendwelche von oben verordneten Regeln und Gesetze zu akzeptieren. Das ist damit aus meiner Sicht ausgeschaltet. Und dann das Dritte, was, glaube ich, wirklich vorwärtsweisend ist und ja auch im Papstamt von Franziskus jetzt gerade eine wichtige Rolle spielt, ist die Synodalität. Auch da merkt man, das ist ein Angebot zu sagen, wir haben doch alle ein Verständnis von Synodalität, so sehr es sich noch unterscheiden mag. Aber auch in der römisch-katholischen Kirche, so wie ja auch in der orthodoxen Kirche, spielt Synodalität doch eine wichtige Rolle. Und wenn man sich auch klar macht, dass in der römisch-katholischen Theologie ja schon lange auch das Wort Synodalität mit einem kommunikativen Prozess verbunden ist, der das ganze Volk Gottes beinhaltet. Und insofern auch Entscheidungen, die als Ergebnis der Synodalität getroffen werden, verwurzelt sein müssen in einem kommunikativen Prozess aller Gläubigen. Wenn man sich das klar macht, dann sieht man, dass da keine grundsätzlichen, unüberwindlichen Hindernisse da sein müssen. Und alles, was wir jetzt auch mit Spannung als Protestanten etwa beobachten an neuen synodalen Prozessen in der römisch-katholischen Kirche, das weist ja darauf hin, dass wir uns da eher annähern als voneinander entfernen.
Trotzdem die Frage nach den Differenzen. Es wird ja jetzt im Oktober das zweite Treffen der Weltsynode zum Thema Synodalität stattfinden. Ein wichtiges Anliegen von Papst Franziskus. Aber worin unterscheidet sich denn der bisherige Dialog, Diskurs über Synodalität in der katholischen Kirche von dem, was zum Beispiel in der evangelischen Kirche verwirklicht ist?
Ja, das hat man natürlich schon an den Vorgängen rund um den synodalen Prozess in Deutschland sehen können und auch in den weltweiten synodalen Prozessen in der römisch-katholischen Kirche, dass es da schon Unterschiede gibt. Die vatikanischen Interventionen auf den deutschen synodalen Prozess intendiert haben, die sind schon bemerkenswert und natürlich schon in Spannung zu dem, was evangelisches Verständnis von Synodalität wäre. Evangelisches Verständnis von Synodalität macht erstens keinen Unterschied zwischen Laien und Ordinierten, in der Wertigkeit keinen Unterschied, natürlich in der Einordnung einen Unterschied, aber nicht in der Wertigkeit. In den Synoden, in unseren Landessynoden, in der EKD-Synode zählt jede Stimme gleich viel. Das ist in dem, wie katholisches Synodalität noch verstanden wird, schon anders. Da wird dann gesagt, es muss letztlich immer noch von den Bischöfen bestätigt werden und es gibt bestimmte Mehrheitsquoten, die eingehalten werden müssen, wo klar ist, es kann nicht, Bischöfe können nicht überstimmt werden und die Stimmen werden doch unterschiedlich gewertet. Das ist schon ein nach wie vor klar bestehender Unterschied und dass Deutschland nicht einfach synodale Beschlüsse fassen kann, ohne dass es von Rom genehmigt ist. Das sind natürlich alles Dinge, die nicht denkbar wären im protestantischen Bereich. Insofern wird man sagen müssen, es ist auch ein bisschen die Frage, mit welchem Geist erfüllt man das synodale Prinzip? Bremst man eher und versucht man eher, die traditionellen Strukturen aufrechtzuerhalten? Oder sagt man, lasst uns das als Chance ergreifen und lasst uns vielleicht auch mal über unseren Schatten springen und dem Volk Gottes zutrauen, dass es weise Entscheidungen trifft. Aber ich sage trotzdem nochmal, die Tatsache, dass diese synodalen Prozesse stattfinden in der römisch-katholischen Kirche, das finde ich spannend und ich freue mich darüber. Ich muss immer wieder denken an diesen sehr berührenden Moment, als ich mit Kardinal Marx den Gottesdienst in Hildesheim im Reformationsjubiläum gehalten habe, mit den anderen ökumenischen Geschwistern zusammen. Aber es gab dann am Ende eine Einheit, wo wir beide uns gegenseitig gesagt haben, was wir an der anderen Konfession schätzen und warum wir uns freuen, dass es euch, die anderen, gibt. Und ein Punkt, den Kardinal Marx in Antwort auf das, was ich gesagt habe, dann gesagt hat, war, wir lieben eure synodalen Prozesse. Das fand ich bemerkenswert. Und wenn ich jetzt sehe, wie die römisch-katholische Kirche dieses Instrument noch stärker entdeckt, dann finde ich das berührend.
Sie sind Vorsitzender des Weltkirchenrats. Wie ist denn dieses Dokument über das Papstamt aufgenommen worden in den anderen Kirchen bisher? Was ist da Ihr Eindruck?
Mein Eindruck ist, dass es positiv aufgenommen worden ist als wirkliches Gesprächsangebot. Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe im Ökumenischen Rat der Kirchen, haben das sehr begrüßt und haben auch meine Reaktion in der Herder Korrespondenz ausdrücklich gut geheißen und begrüßt. Und die Tatsache, dass auch die Ecumenical Review, also die Zeitschrift, die ja für den vom Weltkirchenrat letztlich herausgegeben wird, dass man sich da bemüht hat, den Artikel, den ich da geschrieben habe, auch veröffentlichen zu können, mit einer Hinterlegung jetzt des Kontextes auch versehen. Das war doch ein deutliches Zeichen dafür, dass die positive Aufnahme dieses Dokuments der Bischof von Rom, dass das jetzt nicht nur meine persönliche Wahrnehmung war, sondern dass das auch noch, dass das breit getragen ist und dass auch der Ökumenische Rat der Kirchen dahinter steht.
Was heißt es denn für die Zukunft jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt, was Sinn und Aufgabe des Papstamtes sein könnte, was aus protestantischer Sicht akzeptabel ist? Also was heißt Ehrenprimat? Was gehört alles dazu und wo sind dann sozusagen die Grenzen?
Also zunächst mal bestimmte Dinge, die noch zwischen uns stehen. Eine habe ich noch nicht genannt, nämlich die Tatsache, dass nach der gegenwärtigen Form der Ehrenprimat immer nur von einem Mann übernommen werden könnte und nie von einer Frau, weil der Bischof von Rom gegenwärtig nie eine Frau sein kann. Das steht natürlich auch zwischen uns, denn wir haben als Protestanten, wir sind heilfroh. Das hat lang genug gedauert, dass wir die Frauenordination haben und es ist ein solcher Reichtum, der dadurch neu in unsere Kirche gekommen ist, auf den wir nie verzichten wollen würden. Insofern bleibt das eine Frage, über die gesprochen werden muss, die uns noch trennt. Aber das Gleiche haben wir jetzt selbst in einigen protestantischen Kirchen noch. Aber der zweite Punkt ist, dass wir ja schon jetzt das Phänomen haben, dass der Papst in gewisser Weise als Sprecher der Christen heißt, medial wahrgenommen wird, völlig unabhängig von unseren jeweiligen Regelungen und konfessionellen Unterschieden. Der Papst ist der Einzige, der in der Weltöffentlichkeit das Gewicht hat, das kirchliche Aussagen verdienen. Als Weltkirchenrat sprechen wir viel auch zu öffentlichen Fragen und in unseren jeweiligen nationalen Kontexten tun wir das natürlich auch als Kirchenvertreterinnen und Vertreter. Aber man muss ganz nüchtern feststellen, dass weltweit die Stimme des Papstes die ist, die überall auf der Welt verbreitet wird, wenn es um große Menschheitsfragen geht, um Flüchtlingsfragen geht, um Fragen der Bewahrung der Schöpfung geht, gerade die Klimakrise betreffend, um soziale Gerechtigkeit geht. Da muss man schlicht und einfach anerkennen, auch von den anderen Konfessionen her, dass Papst Franziskus gegenwärtig eine wichtige Stimme der Christenheit ist, die wichtigste Stimme der Christenheit ist. Und in diesem Fall, wenn ich jetzt das Pontifikat von Papst Franziskus anschaue, ich mich von ihm in diesen Fragen gut vertreten fühle. Bei der Frauenfrage, vielleicht auch bei der Frage der Homosexualität, vielleicht weniger. Aber das kann ja auch nicht der Punkt sein, dass der Papst, wenn er spricht, dann automatisch die Meinung aller Christinnen und Christen wiedergibt. Das haben wir ja auch schon jetzt in den eigenen Konfessionen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt und wir die auch sagen und entwickeln dürfen und nicht durch den, der jetzt für uns spricht, daran gehindert werden. Also insofern ist dieses faktische Sprechersein, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt, der uns dazu bringen könnte, zu sagen, wollen wir nicht auch eine Form finden, in der wir das auch ganz offiziell anerkennen, dass der Papst für die Christenheit die im Moment wichtigste Stimme ist. Man wird natürlich dabei ganz klar auch regeln müssen, dass nicht das Missverständnis entsteht, dass die Pluralität der Meinungen in der Weltchristenheit jetzt nur noch auf eine Meinung, nämlich diejenigen des Papstes dann verengt werden darf. Also es muss in einem gesunden Wechselverhältnis stehen zur Pluralität eines lebendigen Diskurses. In den nationalen Kontexten haben wir das ja jetzt schon, aber natürlich dann auch weltweit. Das wäre etwas, was zu regeln ist. Und dann auch diese Frage der Synodalität. Die muss auch weiter verhandelt werden, denn es darf keine Verengung auf eine bischöfliche Synodalität geben. Man merkt in dem Dokument schon immer wieder, dass es zum Teil dann auch zur Orthodoxie spricht und dann in gewisser Weise sagt, wir können das regeln, dass eure bischöflichen Synoden und unsere Art von Synodalität, dass wir das zusammenkriegen. Da gerät dann zum Teil die protestantische synodale Perspektive, die eben das Volk Gottes insgesamt als Bezugspunkt hat, etwas aus dem Blick. Das ist sicher auch ein Gesprächsthema, was noch intensiviert werden muss.
Haben Sie eine Vermutung, warum das Dokument gerade jetzt erschienen ist?
Ich könnte mir vorstellen, dass zum einen jetzt einfach die Früchte reif waren und man sie erntet. Diese Metapher wird ja auch öfters in dem Dokument benutzt. Harvesting of the Fruits, also das Ernten der Früchte, der ökumenischen Dialoge. Also man hat jetzt lange gewartet und aufgenommen, was in dieser Zeit gesagt worden ist. Und jetzt war Zeit, das wirklich auch mal zu aufzunehmen und daraus Schlüsse zu ziehen. Aber das Zweite mag schon auch sein, dass jetzt gerade ein Momentum, ein Kairos, in der römisch-katholischen Kirche da ist, weil wir mitten in den synodalen Prozessen der römisch-katholischen Kirche ja jetzt sind und dann jetzt im Herbst diese Weltsynode nochmal zusammentritt und man jetzt auch ein bewusstes ökumenisches Zeichen setzen wollte, um zu sagen, diese Frage des Papstamtes gehört auch in diese Synodalität hinein.
Vielen Dank, Herr Bertolt Strohm. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, sehr gerne.
Soweit das Gespräch von Stefan Orth mit Heinrich Bedford Strohm zum neuen Dokument aus dem Ökumene-Ministerium des Vatikans zum Papstamt. Und den Artikel von Heinrich Bedford Strohm zum Thema findet ihr im Augustheft der Herder-Korrespondenz. Alle Links dorthin und viele weitere Infos gibt's wie immer in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns auf eure Meinungen zum heute hier Besprochenen. Am besten in den Kommentaren bei Instagram oder Facebook oder per E-Mail an die Herder-Korrespondenz oder an die Katholische Akademie in Dresden. Bitte supportet uns auch weiterhin. Gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Erzählt euren Freundinnen und Freunden, dass es diesen feinen kleinen Podcast hier gibt. Und abonniert uns am besten im Podcast-Programm eures Vertrauens, um nichts mehr zu verpassen von dem, was wir hier so Woche für Woche für euch vorbereiten. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Orth, Annika Schmitz und ich. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.